So, wir sind am 18. September in München auf der CINEC. Es hat eine ganze Reihe von Präsentationen gegeben und es gab eine, die wurde angekündigt als diejenige, bei der man wirklich auch etwas sehen und erleben kann von der Theorie des Films und der Präsentation des morgigen Weltereignisses, welches sich heute so schön mit dem Wort Virtual Reality umschreiben lässt. Wir wissen, es gibt verschiedene Bilder dazu. Es gibt die Virtual, die Mixed und es gibt auch die Augmented Reality. Aber Sie sagen zu Recht, Augmented, das dauert noch mal eine ganze Ecke weiter weg. Wir sind erstmal in der Virtual Welt und das ist schon schwierig genug. Und auch nur dann erstmal nur 360 Grad. Aber da kann man eben schon Geld mitverdienen. Und der Mann, der das mit seinem Team mit 6 Leuten tut, der stellt sich jetzt erstmal selber vor.
Ja, hallo, mein Name ist Clemens Detzen. Ich bin der Creative Director und CEO von Design for Real in München. Genau, Design for Real gibt es seit, ich glaube, schon 9 Jahren. Wir haben eigentlich als Online-Agentur angefangen, immer mit einem Animationshintergrund. Also wir fanden Animation und Interaktion immer spannend, sind dann über Kundenprojekte auch mal in den Bereich Realzeit-Animation, also so Gamification, also Videospieltechnologie für Kunden gekommen. Und als dann eben die Oculus Rift rausgekommen ist, die erste, so dieses Developer-Kit, dann haben wir gesagt, ui, das ist es, und haben eigentlich das Internet so ein bisschen fallen lassen und haben uns dann seit 2 Jahren eben auf VR spezialisiert. Und da haben wir dann eigentlich gemerkt, dass das, was jetzt erstmal passiert, ist 360-Grad-Video.
Das heißt, wirklich von Peak auf angefangen, SDK-Kit gestellt und selber angefangen zu probieren.
Ja, an sich, es war wirklich so, ich habe das Ding aufgehabt und ich habe wirklich danach nicht mehr schlafen können. Nicht, weil das, was ich gesehen habe, so toll war, sondern weil ich das Gefühl hatte, dass ich da irgendwie einen Hinweis bekommen habe auf, ich weiß was die anderen noch nicht wissen. Nämlich das, was passieren wird in den nächsten Jahren. Darauf muss man reagieren und zwar radikal, bold reingehen. Und es war wirklich dann eben so, dass ich dann einen Haufen Budget einfach nur reingesteckt habe, diese Technologie zu verstehen und also auch damit umgehen zu können. In der Hoffnung, dass sie eben adaptiert wird in den nächsten Jahren. Und das ist jetzt für uns eigentlich kein Jahr zu früh gekommen, weil wir haben so viel Geld da reingesteckt. Ich hätte jetzt nicht noch 2 Jahre lang einfach im Leerlauf fahren können, ohne dass Kundenprojekte kommen. Und das kam jetzt dann doch schnell und hart, also wie auf einmal. Und jetzt ist es so, dass wir uns eigentlich um Akquise nicht mehr wirklich kümmern müssen. Leute rufen uns einfach an und sagen, sie machen das doch. Können Sie das machen? Ja, also das ist eine sehr komfortable Position. Aber man muss auch sagen, dass die Leute eigentlich keine Ahnung haben von dem, was sie machen wollen. Also das ist eher so dieser MeToo-Effekt. Und dann hänge ich am Telefon und erzähle denen erstmal eine halbe Stunde, wie wir das sehen, was sie sich für Gedanken machen sollten. Und vor allen Dingen, wer ist die Zielgruppe? Was ist die Geschichte? What's the story? Also es ist, weil die Leute denken einfach, die denken nur die Brille. Ich will was mit dieser Brille machen. Ich vergleiche das immer so, wie wenn mich jemand anrufen würde und sagen, ich will da was mit diesem Internet machen. Ja, ja, was denn? Ja. Oder mit diesem Fernsehen. Ja. Ja, nee, also was ist denn die Geschichte? Was ist denn? Und dann ist es so, dass wenn meistens die Leute dann erstmal sagen, ja, sie wollen so ein Realtime-Ding mit dieser Oculus oder mit dieser Vive, also das gesehen haben, dann ist es meistens so, dass wenn sie dann verstanden haben, dass da halt eine 3D-Engine-Technologie dahinter steckt, dass das eine Videospieltechnologie ist, dass da 3D-Modelle gebaut werden müssen und die Kosten, die damit verbunden sind, dann rudern sie meistens dann auch zurück auf, sagen, okay, wie ist denn das mit dem 360-Grad-Video? Und gleichzeitig ist es aber, das hört sich jetzt an, als wäre es ein Downgrade, ist es aber nicht, weil wenn sie eigentlich Menschen darstellen wollen und echte Situationen, stellen sie sich vor, sie haben ein Unternehmen, das ist ein echtes Unternehmen mit echten Menschen drin. Und dann bauen sie das aber nach im 3D mit virtuellen Computermenschen. Und dann, was heißt das dann für den Kunden, der sich das anschaut? Sind das Computermenschen? Existiert dieses Unternehmen überhaupt? Das sind doch die Fragen, die man sich dann stellt. Und dann ist man ganz schnell wieder beim 360-Grad-Video, wo ich dann das Gefühl habe, ja gut, es sind echte Menschen, echter Ort. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich echte Beziehungen, also virtueller Natur, also zu den Menschen aufbauen. Also ich lerne sie kennen. Also ich bin an dem Ort schon gewesen. Ja? Und das ist ja so, wenn ich was kenne, dann ist es mir vertraut. Und das ist doch das, was die meisten Brands wollen. Ja? Dass sich die Leute irgendwie mit ihrer Marke beschäftigen. Ja? Das ist doch das heutzutage. Meistens will man ja mit denen gar nichts zu tun haben. Man will ja nicht den Spam haben. Man will ja nicht im Social Media deren Messages haben. Und ich finde, das ist noch so ein bisschen so ein Backdoor, wie die Brands dann sagen können, okay, ich habe vielleicht wieder eine Relevanz für die Zielgruppe, wenn ich ihnen diese Erlebniswelt, die ich da versuche, ihnen nahezubringen, wenn ich ihnen die in einer Weise vermitteln kann, die für die Zielgruppe wieder interessant ist oder vielleicht sogar erlebnisreich. Also das erfahre ich auch selbst immer, dass ich mir jetzt plötzlich wieder Sachen von BMW anschaue, weil das jetzt irgendwie aufregend ist wieder. Vielleicht vergeht es, aber im Moment ist es noch so, dass mir das Spaß macht.
Also ursprünglich war Technologie ein Eyecatcher, aber heute inszenieren Sie für das Auge Catching Arguments, die eigentlich gar nichts mehr mit der Technologie zu tun haben, sondern mit der Wahrnehmung der Geschichte, die für das Auge und für das Ohr dann die richtige ist im Sinne des Auftraggebers. Ist das so richtig zusammengefasst?
So hätte ich es natürlich nicht formulieren können, aber wunderschön gesagt. Ich würde sagen, ja. Was mich am meisten nervt, ist die Diskussion über die Hardware. Das ist, wenn Sie über sich einen Hitchcock-Film anschauen und danach sagt er, also gibt es den auch in 4K? Ja. Das ist so diese Diskussion, die wir im Moment haben. Das ist so dieses, also die Brille besser als die. Und wir haben also auch wirklich Content-Creator, die sich auf die Bühne stellen und sagen, also erstmal brauchen Sie eine HTC Vive. Ja. Wo ich dann sage, ja, heute brauchen Sie die, morgen brauchen Sie eine andere. Ja, das ist vollkommen, weil die Hardware, die wird wechseln. Da gibt es vielleicht Player, von denen haben wir heute noch nicht mal gehört, die morgen mit einer besseren Brille rauskommen. Also was sollen wir uns über diese Hardware unterhalten? Wir müssen was schaffen, was hoffentlich morgen auch noch irgendeinen Bestand hat, wenn wir nicht jetzt eine schnelle Kampagne raushauen für Sommer und im Winter interessiert es uns nicht mehr, sondern einen Film, den vielleicht immersiven Film, der auch noch in einem halben Jahr angeschaut werden kann, dann muss ich mir jetzt doch nicht irgendwie über eine Hardware Gedanken machen, die jetzt heute in ist und morgen out. Ja? Also deswegen Storytelling, was erzähle ich hier und hat das eine Relevanz für meine Zielgruppe, was ich ihm erzähle? Das sind doch die Fragen, die man sich stellt.
Sie haben jetzt ganz klar auch hier dem Publikum erklärt, dass wir uns eigentlich noch in der frühen Steinzeit einer Technologie und auch damit einer Wahrnehmungsform finden, die sich in Zukunft noch in eine Richtung entwickeln wird, von der wir selber vielleicht noch gar nicht wissen oder vielleicht sogar erst noch träumen, weil unsere Träume vielleicht möglicherweise schon einen Teil des Wissens vorwegnehmen, genau wie Ihr Eindruck Ihnen schon erzählt hat, was Sie in Zukunft machen sollen. Trotzdem wagen Sie doch mal einen Blick in Ihre eigene Zukunft für Ihr eigenes Gewerk.
Also ich glaube, VR ist wirklich, also 360 Grad Video ist der erste Schritt. Aber ich glaube, dass dieses Medium wird an sich, neben dem klassischen Video, wird es, glaube ich, auch einen gewissen Bestand haben. Es wird sich weiterentwickeln. Es wird eben, wir haben davon gehört, Stereoskopie oder nicht und so weiter und so fort. Klar wird es wahrscheinlich stereoskopisch in Zukunft werden. Vielleicht geht es in diese Light-Field-Technologie, dass wir uns sogar ein bisschen bewegen können in so einem kleinen Raum. Aber nebenbei wird es dann noch eben dieses VR, dieses wirkliche VR geben, was sich aber immer mehr an die Realität annähern wird. Dass die Bilder, Pixel, Menschen sind, werden immer realistischer werden. Und ich glaube wirklich, die Zukunft wird sein. Das hört sich jetzt auch an wie eine Utopie, wo Leute wieder Angst davor haben, aber ich bin da nicht so. Ich denke mir, man kann die Zukunft nicht aufhalten, es wird passieren. Vor allen Dingen Japaner haben da überhaupt keine Berührungsängste. Dass wir uns selbst komplett virtualisieren können, das heißt, wir werden in virtuellen Räumen socializen, wo die Leute uns erkennen werden, unsere Freunde. Ah, da kommt er, da ist der Clarence, da kommt er rein. Wir werden unsere Freunde erkennen und wir werden mit denen natürlich kommunizieren können, mit unserer eigenen Mimik, mit unserer eigenen Gestik, weil wir die Controller haben, die uns abtasten und uns übertragen werden in diese Welt, wo wir uns treffen. Und ich glaube, dass das die Zukunft auch der Telefonie sein wird. Also wirklich echtes Virtual Presencing. Und das hat mit Gaming gar nichts mehr zu tun, sondern dass wir mit Leuten denselben Raum teilen können oder deren Präsenz fühlen können auch, die meilenweit entfernt sind. Und ich glaube, das ist ein bisschen wie die Erfindung des Telefons auch. Ne? Und ich glaube, das Videotelefon hat sich ja auch nicht so richtig durchgesetzt, wobei manche Leute Videotelefonie machen, weil es halt dann doch klein, popelig und gestört ist, das Bild. Und wir sehen ja dann auch nur den Kopf. Ja, wobei ich Videotelefonie auch schon sehr groß finde eigentlich, also ich mache das gerne. Aber ich glaube, dass dieses Virtual Presencing wirklich mit, dass wir eine körperliche Präsenz haben, da wird es hingehen. Und für die Leute eben, die sich eh schon in solchen virtuellen Räumen wie Chatrooms oder auch in Videospielen, wo man als Avatar rumläuft, da ist es ja schon, das ist ja schon der Anfang. Aber dann ist es so, dass wir, ich habe das auch mal auf der HTC Vive eben auch mal gesehen, ein Multiplayer-Game, wo mir ein anderer Player entgegenkam und ich dessen Präsenz und dessen Gestik wirklich gesehen habe. Also ich habe angefangen, mich rhythmisch zu bewegen, dann hat er mit mir so einen kleinen Tanz gemacht. Das geht natürlich sonst nicht. Das geht nur in diesem Medium, dass man da auf einmal irgendwie so einen Blödsinn da miteinander macht. Und das war irgendwie ein Moment, irgendwie, den wir da hatten. Das war lustig. Aber da habe ich ja nur zwei Controller für meine Hände in der Hand gehabt. Ja? Wenn ich jetzt eine Ganzkörperabtastung habe, ja, die einfach jetzt schon realisierbar ist, wenn ich mehrere Tracking-Punkte am Körper habe, dann kann ich plötzlich, keine Ahnung, dann könnte ich zum Beispiel mit jemandem tanzen, der auf der anderen Seite der Welt ist. Ne?
Da gibt es doch eine kleine Nachfrage, die ich mir nicht verkneifen kann. Wie wäre es, wenn Sie sich in einer solchen Welt selber begegnen würden?
Selber begegnen? Das ist so eine Back to the Future-Sache. Wenn es einen Avatar von mir gäbe, der mit artifizieller Intelligenz, ich hab mich selbst sogar mal versucht, als Avatar zu bauen. Ich muss sagen, ich bin aber nicht so ein begabter 3D-Modeler. Aber die Leute haben mich erkannt, als sie dann in die Anwendung reingekommen sind. Oh, das sollst du sein. Und an sich ist das Zusammentreffen mit virtuellen Charakteren, die nicht absolut menschlich sind, in dem jetzt im Moment im Stadium, in dem wir uns jetzt befinden, ist eher beängstigend. Dieser Uncanny Valley-Effekt, wie man so schön sagt. Und wenn man das mal gesehen hat im VR, das ist beängstigender, als man sich vorstellen kann, weil das ist ein Mensch, von dem wir wissen, das ist kein Mensch und der verhält sich auch geringfügig anders. Und es macht uns Angst. Und deswegen, wir sind dann noch weit davon entfernt, um diesen Uncanny Valley-Effekt zu überschreiten. Dass wir wirklich sagen, naja, dass wir diese Präsenz eines virtuellen Gegenüber akzeptieren. Deswegen sehen wir jetzt auch gerade, wenn Avatare sind im VR-Raum, dann werden die abstrahiert oder verniedlicht, so wie so kleine Anime-Charaktere, weil vor denen haben wir keine Angst. Ja, aber sobald wir versuchen, die wirklich menschlich zu machen und es gelingt uns nicht richtig, dann haben wir Angst. Ja. Wenn die Hautfarbe nicht getroffen wird, dann sagen wir, ist der ein Zombie, ist der tot oder die Augen nicht feucht genug sind. Das sind so ganz subtile Sachen.
Ich habe eine Frage zum feuchten Auge. Ich habe auf der IBC ein Interview mit Lord Putnam geführt. Und der wurde gefragt, was ist für Sie die Zukunft von VR? Und darauf hat er gesagt, ja, erschrecken kann jeder. Die eigentliche Zukunft des Erfolges von VR würde darin bestehen, wenn die Menschen anfangen würden zu weinen. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, also ich oute mich jetzt hier ein bisschen, aber ich hatte schon so meinen feuchten Augeneffekt. Bei einer Anwendung, die da auf der Oculus Rift DK2 läuft, gibt es auch immer noch, die hieß Giants of Space und ist eigentlich total banal. Also wir fliegen durchs Weltall, dann kamen die Ringe des Saturn und ich bin durch die Ringe des Saturn durchgetaucht. Die Auflösung war grottig, auch die Darstellung. Aber die Musik ist so angeschwollen. Warum ich dann so gerührt war, war nicht, was ich gesehen habe, sondern ich habe erkannt, dass die Möglichkeit für mich bestehen wird in Zukunft, die Ringe des Saturns so zu erleben, als wäre ich da. Und diese Möglichkeit fand ich unglaublich. Also diese eigentlich fast schon die Freude auf das, was kommen wird, was mir diese Technologie bieten wird in Zukunft. Und ich war sehr dankbar, dass irgendwie eben damals das schon kommen zu sehen. Ja.
Zurück zur Wirklichkeit. Wo liegen für Sie die Schnittstellen zu den anderen uns bekannten und geläufigen Formen des Medienkonsums, also insbesondere des Fernsehens auf der einen Seite und des Films auf der anderen Seite?
Das ist eine schwierige. Das wissen ja die Leute vom Fernsehen auch nicht. Ne? Das sieht man. Also die Schnittstelle, die jetzt am deutlichsten gerade im Moment sich auftut, ist die zum Internet. Das Internet ist natürlich viel flexibler, auch von der Infrastruktur, dass wir also Daten einfach jeglicher Art darüber einfach vermitteln können oder ganze Anwendungen. Und dementsprechend können wir uns Anwendungen schreiben, die das machen, was wir wollen. Im Fernsehen sehe ich das im Moment erstmal gar nicht. Aber die Fernsehsender bauen jetzt halt Apps und bewegen sich dann eigentlich eher in den Bereich Internet oder eben Interactive, um in dieses Medium reinzukommen. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum das gerade im Moment schwierig für die ist, weil die haben ja mit dem Internet noch zu kämpfen. Also ich möchte jetzt niemanden beleidigen, aber also das Fernsehen hat schon mit dem Internet, sind sie schon irgendwie überfordert teilweise. Und jetzt kommt das noch, ja. Und dann müssen sie sozusagen, müssen sie das Medium auch noch verbiegen, mit dem sie sich vorher schon nicht angefreundet haben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass wir so viele auch Fehlstarts in dem Bereich sehen.
Ja. Und wie ist beim Kino? Sie haben ja Beispiele erwähnt.
Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Glaubensfrage. Also das ist das Kino ein Erlebnis, wo ich ein Gegenüber habe, mit dem ich das teile des Erlebnisses, indem ich hier und da mal zu ihm rüberschaue und sage, hohoho, hast du das gesehen? Oder ist es ein individuelles Erlebnis? Zum Beispiel, ich hasse es, ich bin noch nie allein im Kino gewesen. Ich finde das total sinnlos. Und dann ist es aber so, dass wenn ich VR sozusagen konsumiere, dann bin ich ja sozusagen virtuell allein. Also ich sehe ja mein Gegenüber nicht. Ja, und deswegen ist Kino und VR, also für mich funktioniert es nicht wirklich. Für mich ist VR ein sehr persönliches Erlebnis, was ich also schwer teilen kann. Wir haben aber jetzt auch VR-Kinos, wo die Leute parallel dieselbe Anwendung sehen, alle. Und da haben wir schon so Momente gesehen, dass die Leute dann auch, wenn sie fertig sind mit dieser Experience, können sie es teilen miteinander. Und manchmal ist es ja auch so, dass man im Kino still sitzt und erst wenn man dann rauskommt, dann sagt, Mensch, das war besonders gut oder hast du das gesehen? Und dass man dann sich wieder austauscht. Also vielleicht ist es so, dass VR auch so funktionieren kann, dass man sich mit Freunden gleichzeitig eine Sache anschaut und vielleicht können die auch ein Off auch einen Kommentar bringen. Also, dass man im 360-Grad-Video trotzdem seinen Freund hören kann, der sagt, guck mal nach links. Also ich weiß es nicht. Wir müssen mal ausprobieren. Aber das macht es ja so spannend. Da gibt es Formate, die können wir noch definieren. Und auch da ist noch was zu forschen. Irgendwie.
Vielleicht habe ich am Schluss dieser Frage eine Frage, über die Sie im Moment nachdenken müssen. Nämlich gibt es eine Frage, die ich vergessen habe zu stellen oder von der Sie gerne gehabt hätten, dass ich sie gestellt hätte. Wenn ja, hier gibt es die Möglichkeit, sie zu beantworten.
Ich glaube, Sie haben schon viele Fragen gestellt, sehr geistreiche Fragen. Ich bin froh, dass Sie mich nicht nach den Headsets gefragt haben. Insofern bin ich glücklich, glaube ich.
Gut, ja. Dann können wir das hiermit abschließen und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen für den Aufwand und für den Einsatz, den Sie hier heute auf der CINEC am 18. September 2016 gezeigt haben.
Vielen Dank.